mit beiden Stimmen für die CDU.
CSU wählen.
Ihre Stimme für die Linke.
Wählen Sie die Grünen.
2017 ist ein Superwahljahr. Die Bundesversammlung hat einen neuen Bundespräsidenten gewählt. Das Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wählen neue Landtage und ganz Deutschland einen neuen Bundestag. Aber viele Bürger entscheiden sich gar nicht mehr für eine Partei oder einen Kandidaten. Bei der Bundestagswahl 2013 haben fast 18 Millionen Menschen auf ihr Wahlrecht verzichtet, haben keine Stimme abgegeben. Aus Verdrossenheit? Weil sie keine Zeit hatten oder es ihnen nicht wichtig war? Wer verzichtet freiwillig auf eines der höchsten Güter der Demokratie? Das Recht, seine Stimme abzugeben, ein Grundrecht, für das die Menschen so lange gekämpft haben. Lange tappten Soziologen und Politikwissenschaftler im Dunkeln, diese Fragen zu beantworten. Denn der Nichtwähler ist schwer zu fassen.
Dem Nichtwähler auf der Spur. Immer mehr Deutsche verzichten auf ihr Wahlrecht. Eine Sendung von Katharina Kühn.
In Deutschland, beziehungsweise damals in der BRD, wurde zum ersten Mal 1961, als der 4. Deutsche Bundestag gewählt wurde, eine umfassende akademische Wahlstudie durchgeführt. Damit wurden die Nichtwähler indirekt mit erfasst. Die Wahlbeteiligung lag noch bei hohen 87,7%. Und es ging sogar noch höher. 1972 erreichte die Wahlbeteiligung ihren Höhepunkt. 91,1% nutzten ihre Stimme und nur 8,9% ließen sie verfallen. Danach nutzten prozentual zwar stetig weniger Berechtigte ihr Wahlrecht, aber die sinkende Wahlbeteiligung wurde als normaler gesellschaftlicher Prozess angesehen, erklärt Bernhard Wessels, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Demokratie und Demokratisierung im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Die Normalisierungsthese kommt eigentlich aus dem internationalen Vergleich. Wir können für Deutschland feststellen, selbst heute noch, wo wir eine niedrigere Wahlbeteiligung haben als in den 70ern und wo wir eben 2009 das niedrigste Wahlergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik eingefahren haben, dass im internationalen Vergleich die Wahlbeteiligung relativ hoch ist. Wenn Sie nach Italien gucken, da haben Sie unter 50%. Wenn Sie nach Frankreich gucken, da sind Sie bei 60%. Bei den Briten sind Sie auch etwa bei 60%. Bei den Amerikanern sind Sie unter 60%. Und wir haben eben doch irgendwie sowas wie über 70%, 75% Wahlbeteiligung im Durchschnitt seit der Vereinigung. Und das ist eigentlich überdurchschnittlich.
Deutschland sei also eigentlich die Ausnahme und nähere sich mit einer sinkenden Tendenz nur dem Normalzustand an. So sei das nun einmal in der Demokratie, hieß es lange Zeit in der Wahlforschung, dass eben nicht jeder sein Wahlrecht nutzen möchte. Denn das ist die eine Erklärung für Wahlabstinenz, dass die Menschen nicht wählen gehen, weil sie mit der Demokratie im Allgemeinen und der jeweiligen Regierungsarbeit zufrieden sind. Die werden das schon hinbekommen oder so ähnlich könnte sich ein Wahlberechtigter denken. Und dann den Wahlsonntag lieber für einen Ausflug nutzen. Allerdings gibt es auch die entgegengesetzte Annahme. Aus Verdruss und Enttäuschung sehen die Menschen keinen Sinn mehr, zur Wahl zu gehen. Mit dem Gefühl, das bringe ja doch nichts. Die Parteien veränderten sowieso nichts. Also eine Art Ohnmachtsgefühl, das die Wahlberechtigten davon abhält, ihre Stimme abzugeben. Eigentlich wäre es jetzt das Naheliegendste, diejenigen zu fragen, die sich bei der Wahl enthalten haben. Aber das ist gar nicht so einfach.
Nichtwähler erinnern sich nicht daran, dass sie Nichtwähler waren oder vielleicht in Zukunft sein werden, weil Nichtwähler auch vorhaben, zur Wahl zu gehen. Und diese Entscheidung wird kurzfristig getroffen. Das heißt, in Umfragen gibt es einfach bei den Befragten eine sehr große Unsicherheit.
Das sagt Viola Neu, die für die CDU nahe Konrad-Adenauer-Stiftung zu Nichtwählern geforscht hat. Sie hat festgestellt, dass die Wahl vielen Menschen nicht wichtig genug ist, um sich daran zu erinnern. Hinzu kommt noch eine weitere Schwierigkeit, sagt Bernhard Wessels.
Das Problem ist, dass die Nichtwähler nicht unbedingt bereit sind, sich als Nichtwähler zu erkennen zu geben. Das heißt also, wir stellen natürlich die Frage, haben Sie an den Wahlen teilgenommen? Aber wir kriegen auch relativ viele Antworten, die dann einfach signalisieren, wir haben gewählt, weil wählen ist sozusagen ein wünschbarer Akt. Und da wird dann eben auch mal gelogen.
In Deutschland ist die sogenannte Wahlnorm noch recht stark verbreitet. Also das Gefühl, wählen sei eine Bürgerpflicht. Es ist zwar nicht mehr so stark, dass sich dieses Gefühl bei jedem in einem tatsächlichen Akt am Wahlsonntag niederschlägt. Wer dann aber gefragt wird, auch noch von einer fremden Person, sagt dann eventuell trotzdem lieber, ja, ich war wählen. Solche Effekte gibt es zwar oft in Umfragen, wenn die Menschen das Gefühl haben, eine bestimmte Antwort sei sozial erwünscht oder eben nicht, weil eine politische Meinung etwa zu links oder zu rechts erscheint. Also ist der Anteil der Menschen, die regelmäßig Sport machen, am liebsten Arte schauen und jeden Abend Zahnseide benutzen, in den Umfrageergebnissen mitunter ein bisschen höher als in der Realität. Aber bei der Frage, waren Sie wählen, sind die Unterschiede zwischen Antworten und Realität enorm.
Unter ganz normalen Bedingungen kann man sagen, dass man den Nichtwähleranteil ungefähr um 10 Prozentpunkte unterschätzt. Also wenn Sie meinetwegen einen Nichtwähleranteil haben von etwa 25%, dann finden wir in den Umfragen vielleicht noch 15. Das ist schon relativ beachtlich, weil bei den repräsentativen Umfragen haben Sie ganz kleine Fehlerquoten. Da haben Sie normalerweise dann eben schon, wenn Sie 3 Prozentpunkte Differenz meinetwegen zwischen den Parteien haben, dann ist das schon statistisch signifikant. Und dementsprechend ist natürlich eine 10-Prozentpunkt-Abweichung eine ganz deutliche von der Realität und statistisch signifikant entfernte.
Die Mitarbeiter von Bernhard Wessels versuchen daher manchmal, den Befragten den Druck zu nehmen, eine bestimmte Antwort sei richtig oder falsch.
Es gibt bestimmte Arten und Weisen, wie man den Leuten nahelegt, dass es nicht schlimm ist, nicht wählen zu gehen, wenn man dann zum Beispiel eine Einleitung macht. Viele Menschen kommen manchmal nicht zum Wählen, weil, und werden verschiedene Gründe aufgezählt, von Krankheit bis zu auf Reisen. Und damit gibt es quasi so eine Möglichkeit für die Befragten zu sagen, naja gut, also dann kann ich das auch zugeben. Das hilft ein bisschen, aber nicht so, dass man sagen kann, also man kriegt über Umfragen das komplette Set der Nichtwähler.
Ein anderes Problem ist, dass natürlich nicht jeder an einer solchen Umfrage teilnehmen möchte. Und gerade die Gruppen der Gesellschaft, in denen die Wissenschaftler prozentual mehr Nichtwähler vermuten, halten sich aus solchen Umfragen eher raus. Wenn also die Person, um die es geht, nicht reden möchte, kann man sich ihr auch langsam nähern, ihr Umfeld in Betracht ziehen. Diese Untersuchungen, die sich mit der Umgebung der Wähler und Nichtwähler befassen, sind noch relativ neu. Armin Schäfer, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Osnabrück, ist auf diesen Untersuchungsfokus durch sein Privatleben aufmerksam geworden.
Ich habe mich immer in der Gegend, wo ich gewohnt habe, umgeguckt, wie hoch war eigentlich die Wahlbeteiligung, und bin mehrmals innerhalb Kölns, der Stadt, in der ich lebe, umgezogen und habe dann festgestellt, dass es sehr große Unterschiede in der Wahlbeteiligung gibt zwischen Kölner Stadtteilen. Das war so im Vorfeld der Bundestagswahl 2009, war mir das schon bei mehreren Wahlen aufgefallen, sodass ich ab 2009 angefangen habe, mir das systematisch anzugucken, ob es da ein Muster gibt, welche Stadtteile haben eine hohe Wahlbeteiligung, welche haben eine niedrige. Und da gibt es eben ein ganz klares Muster, je reicher ein Stadtteil ist, je weniger soziale Probleme es in einem Stadtteil gibt, desto höher ist die Wahlbeteiligung, und in ärmeren Stadtteilen ist sie sehr viel niedriger. Und das bedeutet, dass bei einer Bundestagswahl bis zu 50 Prozentpunkten in der Wahlbeteiligung zwischen zwei Stadtteilen derselben Stadt liegen können.
Um einen Stadtteil als reich oder arm zu titulieren, schaute sich Armin Schäfer diverse Charakteristika der jeweiligen Viertel an. Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in dem Stadtteil? Wie hoch die durchschnittliche Kaufkraft der Bewohner? Wie sehen die Wohnungen aus? Sind es eher freistehende Familienhäuser oder Wohnblocks? Wohnen in dem jeweiligen Stadtteil mehr Menschen mit einer hohen oder einer niedrigen Bildung? Wie viele Jugendliche besuchen ein Gymnasium?
Es gibt eine Fülle von Indikatoren, und das Interessante ist, dass die fast austauschbar sind. Wenn wir einen Indikator, eine Maßzahl haben, die auf Armut hinweist, dann hängt die sehr stark zusammen mit anderen Indikatoren, und egal welchen wir davon benutzen, es gibt immer einen ganz starken und eindeutigen Zusammenhang mit der Wahlbeteiligung.
2009 konzentrierte sich Armin Schäfer auf Kölner Bezirke. Nach der Bundestagswahl 2013 hat er in 30 deutschen Städten seine These untersucht, und in allen untersuchten Städten wurde seine Hypothese bestätigt.
Das Muster, das ich erst in meinen Alltagsbeobachtungen für Köln entdeckt habe, zeigt sich in allen deutschen Großstädten, egal ob Ost- oder Westdeutschland, Nord oder Süd. Immer wenn wir Daten haben, die uns diese Art von Analyse erlauben, zeigt sich das gleiche Muster, dass in ärmeren Stadtteilen die Wahlbeteiligung sehr viel niedriger ist als in reicheren.
Diesen Zusammenhang zwischen der sozialen Lage eines Stadtteils und der Wahlbeteiligung hat sich auch Michael Käding in einer Studie angesehen. Er ist Professor für europäische Integration und Europapolitik am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen. Käding konzentrierte sich auf verschiedene Städte in Nordrhein-Westfalen und verglich ebenfalls diverse Stadtteile.
Da ist es so, dass die Arbeitslosendichte in Duisburger Stadtteilen mit einer niedrigen Wahlbeteiligung teils 8-mal so hoch ist wie in Stadtteilen mit hoher Wahlbeteiligung. In Köln ist sie 10-mal höher, soll heißen, es sind bis zu 10-mal höhere Arbeitslosenquoten in Stadtteilen mit niedriger Wahlbeteiligung. Und in Oberhausen leben in solchen Stadtteilen sogar bis zu 15-mal mehr Arbeitslose als in jenen, die sich durch eine hohe Wahlbeteiligung auszeichnen.
Hinter der Prozentzahl der Nichtwähler verbirgt sich also kein Durchschnitt der Bevölkerung, sondern zum größten Teil Menschen, die in Hochburgen der Wahlabstinenz wohnen. Geht der Trend weiter in diese Richtung, dann heißt das für die repräsentative Demokratie, dass sie bestimmte Gesellschaftsgruppen immer mehr vertritt als andere. Neben Armin Schäfer kritisieren auch andere Forscher der Bertelsmann Stiftung, dass mit dieser milieuspezifischen Unterscheidung die Wahlen sozial nicht mehr repräsentativ seien. Allerdings, wendet Viola Neu ein, bezögen sich die Ergebnisse auf städtische Regionen. Die benutzte Variable Arbeitslosigkeit verhalte sich aber auf dem Land anders.
Nun ist natürlich Arbeitslosigkeit im ländlichen Raum ausgesprochen niedrig, weil es im Zweifel mithelfende Familienmitglieder gibt, man sich auch gar nicht am Sozialamt registrieren lässt und die Familie die Funktion übernimmt. Aber die soziale Lage, das Einkommen oder Ähnliches ist da ähnlich niedrig. Nur die Variable funktioniert im ländlichen Raum nicht. Und wir haben ja immer die höchsten Wahlbeteiligungen. Das ist quasi eine Korrelation. Je niedriger die Einwohnerdichte oder die Bevölkerungszahl, desto höher die Wahlbeteiligung, meistens deutlich über 10 Punkte über dem Durchschnitt. Das kann ich nicht mehr mit sozialen Lagen erklären.
Viola Neu verweist auf die abnehmende Wahlnorm. Früher sind die Menschen gesammelt von der Kirche zur Wahl gegangen. Nur, wer geht Sonntag früh noch in die Kirche? Aber die Wahlnorm verändert sich in den Städten auf anderem Niveau als auf dem Land.
Das ist der Punkt, der natürlich besonders stark in den städtischen Regionen wirkt. Immer weniger Menschen sagen von sich, ich gehe zur Wahl aus Bürgerpflicht heraus. Nun ist es natürlich so, dass Wahl auch ein sozialer Akt ist, soziales Verhalten. Man könnte im schlimmsten Fall sagen, auch eine Folge von sozialer Kontrolle. In kleinräumigen ländlichen Gebieten mit einer hohen sozialen Kontrolle, da geht man noch zur Wahl. In anonymisierten Großstädten ohne jegliche soziale Kontrolle geht man eben nicht zur Wahl. Interessant ist, wenn man sich über die Jahrzehnte das Wahlverhalten gegenüber der PDS bzw. Linke anschaut. In dem Maße, wo die PDS anfänglich noch geschlossene Wohngebiete hatte mit ehemaliger DDR-naher Bevölkerung, hatten wir extrem hohe Wahlbeteiligungen, und zwar je nachdem, wo die wohnten, weil soziale Kontrolle, man ging immer noch blockweise wählen. Jetzt in dem Maße, wo eine soziale Durchmischung stattfindet, sinkt die Wahlbeteiligung.
Also für Städte gibt es einen Zusammenhang zwischen sozialer Umgebung und Wahlbeteiligung. Dieser Zusammenhang scheint aber nicht gleichermaßen für ländliche Regionen zu gelten. Und auch wenn die Wahlnorm auf dem Land, wie auch in der Stadt, abnimmt, so ist sie in ländlichen Regionen immer noch stärker spürbar. Die Beschreibung des Nichtwählers ist ähnlich uneindeutig. Viola Neu sagt, den Nichtwähler gibt es gar nicht.
Es wird regelmäßig von einer Partei der Nichtwähler gesprochen. Das ist ein fast stehender Terminus in allen Gesprächen. Die Partei der Nichtwähler hat bei dieser Wahl XY gemacht. Die gibt es ja gar nicht. Also A, gibt es kein gemeinsames Interesse der Nichtwähler. Das Einzige, was sie verbindet, dass sie zu einem Zeitpunkt zu Hause geblieben sind. Aber jeder aus einem anderen Grund.
Also stimmen womöglich die diversen Thesen? Dass einige Wahlberechtigte so zufrieden sind, dass sie es gar nicht für nötig halten zu wählen, während andere Menschen, nur eine Straße weiter vielleicht, stattdessen resigniert sind und ihre Wahl für sinnlos halten? Armin Schäfer widerspricht der These der zufriedenen Nichtwähler. Das zeige sich in Umfragen, in denen die Menschen gefragt werden, ob sie mit der Demokratie und der Regierung zufrieden seien.
Ich kenne keine einzige Studie, die zeigen würde, dass diejenigen, die dann auf diese Fragen antworten, ja, ich bin sehr zufrieden, gleichzeitig sagen, aber ich gehe nicht zur Wahl. Dort findet man eindeutig, dass die Unzufriedenen zu Hause bleiben und die Zufriedenen wählen gehen.
Stattdessen sieht Armin Schäfer eine weit verbreitete Distanz zur Politik unter den Nichtwählern. Also einerseits fehlt die Bindung zu einer Partei, wie sie früher üblich war. Andererseits sehen viele Nichtwähler die Politik generell skeptisch. Und wieder andere sind eben nur gerade zum Zeitpunkt der Wahl unzufrieden und gehen deswegen nicht wählen. Diese Einschätzung deckt sich mit den Ergebnissen einer im Februar 2017 veröffentlichten Studie der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung zu Wählern in Bayern. Darin gaben die Nichtwähler an, von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch zu machen, weil sie mit der Politik unzufrieden seien, weil sie sich durch die Parteien nicht vertreten fühlen oder weil sie einfach kein politisches Interesse hätten. Noch eine Unterscheidung ist wichtig. Die Wissenschaftler differenzieren mittlerweile zwischen denjenigen, die nie wählen gehen, und denjenigen, die eventuell zwar einmal ihr Wahlrecht verstreichen lassen haben, die aber bei der nächsten Wahl vielleicht wieder ihre Stimme abgeben würden. Um auch die temporären Nichtwähler besser zu verstehen, befragt Bernhard Wessels vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung mit Kollegen anderer Einrichtungen dieselben Menschen über mehrere Wahlzyklen. Die German Longitudinal Election Study läuft von 2009 bis 2017. Auch schon jetzt zeige sich,
dass auch Nichtwahl ein nicht stabiler Akt ist. Genauso wie die Parteien gewechselt werden bei der Wahl, wird eben auch von Wahl zu Wahl mal nicht gewählt und mal gewählt.
Wenn sich ein Wähler im Widerstand sieht und seiner Partei einmal seine Stimme entzieht, um ihr einen Denkzettel zu verpassen etwa, dann ist die Nichtwahl möglicherweise ein einmaliger Akt. So bekommt der Begriff Wechselwähler eine neue Bedeutung. Die Menschen springen nicht nur zwischen den Parteien leichter hin und her, sondern auch zwischen der Option, wählen zu gehen oder nicht. Immer mehr Wähler geben auch an, je nach Wichtigkeit der Wahl zu entscheiden, ob sie daran teilnehmen oder nicht. Trotzdem, sagt Bernhard Wessels.
Es gibt allerdings auch einen Anteil von Wählerinnen und Wählern, die dauerhaft nicht wählen. Das sind dann meistens die, die sozial nicht so gut ausgestattet sind, also eigentlich die Benachteiligten der Gesellschaft. Keine gute Bildung, keine guten Jobs, möglicherweise arbeitslos, geringer Einkommen und so weiter und so fort.
In der Studie der Hans-Seidel-Stiftung sagte fast jeder Fünfte, 18%, er gehe nie oder so gut wie nie wählen. Innerhalb eines Jahres ist diese Gruppe um 6 Prozentpunkte gestiegen. Und gleichzeitig ist die Gruppe derjenigen, die angeben, immer wählen zu gehen, geschrumpft. Auch Michael Käding beschreibt das Phänomen.
Dass eine Subgruppe, ein Subtypus sozusagen der Nichtwähler immer größer wird. Und das ist halt diese Gruppe der Nimmerwähler. Die Gruppe, die noch nie wählen gegangen ist und auch nie wählen geht. Das heißt, bei der Gruppe der Nichtwähler ist sich immer mehr systematisch um eine homogene Gruppe handelt. Von Menschen, die sich abkapseln, bewusst oder unbewusst, vom politischen Prozess und ganz klare politische Indikatoren, sozialökonomische Indikatoren aufweisen, wie Arbeitslosigkeit, wie niedriger Bildungsstand.
Und meistens gehört zu den Eigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand nicht zur Wahl geht, noch eine gänzlich unbeeinflussbare dazu. Das Alter. Viola Neu.
Je jünger, desto niedriger die Wahlbeteiligung, war schon immer so. Allerdings ist in allen Altersgruppen das Beteiligungsniveau zurückgegangen. Das heißt, wir haben so etwas wie einen Aufzugseffekt, der die gesamte Gesellschaft trifft.
Da in jeder Generation die Zahl der Nichtwähler zunimmt, rücken praktisch immer mehr von ihnen in die höheren Altersklassen nach. Ein Weg zu mehr Wahlbeteiligung könnte also über die jungen Menschen, die Erstwähler, führen. Deswegen will sich der Politikwissenschaftler Armin Schäfer künftig mehr auf Erstwähler konzentrieren.
Weil wir wissen, dass Wählen auch was mit Gewohnheit zu tun hat. Das ist auch etwas, was man erlernt. Und wer an den ersten 2, 3 wichtigen Wahlen seines Lebens nicht teilgenommen hat, der ist dann auch danach nur noch ganz schwer zu erreichen durch die Politik.
Oder werden sie nur durch die sogenannten etablierten Parteien nicht erreicht? Nach den Landtagswahlen, in denen die AfD angetreten war, hieß es mitunter, die Wahlbeteiligung sei durch die neue Partei gestiegen. Die AfD habe es geschafft, ehemalige Nichtwähler zu mobilisieren und so den Trend der sinkenden Wahlbeteiligung, zumindest auf Landesebene, partiell zu stoppen. Allerdings gibt es dazu unterschiedliche Befunde. Zwar gelinge es der AfD, Wählergruppen aus ganz unterschiedlichen Kreisen anzuziehen, sagt der Europaforscher Michael Käding. Die AfD also als Staubsauger, der von allen Parteien Wähler aufsaugt. Ein bisschen ehemalige Unionswähler, hier noch Liberale, dort auch Linke und sogar Grüne und eben auch einstige Nichtwähler.
Allerdings muss man hier vorsichtig sein, weil wir haben Landtagswahlen, die ganz klar einen direkten Bezug aufweisen zwischen höherer Wahlbeteiligung und somit dann auch ein Zuwachs an Stimmen bei der AfD. Aber wir haben auch andere Landtagswahlergebnisse, wo dieser Zusammenhang überhaupt nicht besteht. In Mecklenburg-Vorpommern konnte man sicherlich nicht diesen Zusammenhang sehen, in Berlin auf der anderen Seite sehr gut und sehr deutlich.
Also in den Berliner Bezirken, in denen die AfD hohe Ergebnisse erzielte, war auch die Wahlbeteiligung gestiegen. In Bezirken, in denen die AfD weniger Stimmen erhielt, war die Wahlbeteiligung nicht so sehr gewachsen. Aber weil sich dieser Zusammenhang in Mecklenburg-Vorpommern etwa nicht gezeigt hat, sind die Wissenschaftler skeptisch mit einer Bewertung der AfD als mobilisierende Kraft ehemaliger Nichtwähler. Es gibt auch eine andere Erklärung für die gestiegene Wahlbeteiligung: die Polarisierung in der Gesellschaft. Dazu braucht es Themen, die starke Emotionen hervorrufen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Parteien, die diese unterschiedlichen Auffassungen repräsentieren. Zum Beispiel das Thema Zuwanderung. Die AfD auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen. Armin Schäfer.
Dadurch entsteht der Eindruck in der Bevölkerung, dass es eben nicht völlig gleichgültig ist, wer die Wahl gewinnt. Während wir seit längerem beobachten, dass beispielsweise in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen die Wahrnehmung verbreitet ist, dass es eigentlich gar nicht so einen riesigen Unterschied macht, welche Koalition in Zukunft die Regierung führen wird, weil sich die Parteien in der Mitte angenähert haben. Aber es gibt so Themen, gesellschaftspolitische Themen und in den letzten Jahren insbesondere die Zuwanderung, wo das nicht der Fall ist, sondern wo es stark unterschiedliche erkennbare Positionen gibt, sodass man zu Recht erwarten kann, wer die Wahl gewinnt, macht einen Unterschied darauf, wie Politik gestaltet wird.
Wenn eine große Koalition zwischen SPD und Union jahrelang harmonisch regiert, dann fällt es schwer, den Unterschied auszumachen, der bei einem Machtwechsel entstehen könnte. Die produktive Zusammenarbeit der beiden Parteien belastet ihre jeweiligen Alleinstellungsmerkmale. Wird aber über die Politik gestritten, wird damit die Wahl eventuell auch für diejenigen interessant, die sagen, sie gehen nur bei wichtigen Abstimmungen wählen. Auch in anderen Ländern zeigt sich dieses Phänomen, etwa in den Vereinigten Staaten, sagt Armin Schäfer.
Die USA haben schon seit langem eine starke Phase der Polarisierung erlebt, wo Kompromissbildung zwischen den Republikanern, also der konservativen Partei, und den Demokraten kaum noch möglich ist. Und das entzündet sich eben zum Teil an wirtschaftspolitischen Fragen, aber sehr viel stärker auch an gesellschaftspolitischen Fragen, also Themen, bei denen die Religion eine große Rolle spielt, also Abtreibung, ja oder nein, die Frage der Zuwanderung, die lösen sehr starken Streit aus und sehr starke Polarisierung, wo es kaum Kompromisslinien gibt, kaum Überlappung zwischen den verschiedenen Lagern.
So ist die Wahlbeteiligung schon in den vergangenen 2-3 Präsidentenwahlen angestiegen und nicht erst nach dem polarisierenden Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Abgesehen von zugespitzten Wahlkämpfen, gibt es andere Möglichkeiten, die Wahllust bei mehr Menschen zu wecken? Einerseits ist Deutschland schon bei diversen möglichen Wahlhindernissen recht barrierearm. Jeder Wahlberechtigte wird benachrichtigt. Es ist kein kompliziertes Registrierungsverfahren nötig. Der Wahltag an einem Sonntag erlaubt vielen Menschen, an einem arbeitsfreien Tag zu wählen. Ansonsten ist die Briefwahl einfach und die Wahllokale sind in der Regel gut zu erreichen. Trotzdem gibt es diverse Vorschläge, das Wählen attraktiver zu machen, die Wahlzeiten zu verlängern, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, Wahllokale in Supermärkten einzurichten und als bekannteste Option eine Wahlpflicht einzuführen. In Europa haben Belgien und Luxemburg ihre Bürger zum Wählen verpflichtet. Außerhalb Europas Australien und die meisten südamerikanischen Länder. Wer dann nicht wählen geht, muss meist eine Strafe zahlen. Und natürlich zeigt sich, in diesen Ländern geht fast jeder wählen. Die einfachste und effektivste Lösung? Vielleicht für die Wahlbeteiligungsstatistik. Bernhard Wessels erinnert sich.
Ich habe das hautnah bei Vorlesungen, die ich vor ehemaligen DDR-Lehrern gehalten habe, die dann ein zweites Fach, was dann eben so Gesellschaftskunde war, erlernen wollten, um als Volllehrer ja auch tätig sein zu können in Berlin. Die haben sich darüber beschwert, dass ich quasi die Wahlbeteiligung als Bürgerpflicht in meiner Vorlesung so hochgehoben habe. Und gesagt, die sind froh, dass sie endlich nicht mehr wählen müssen. Das ist doch Freiheit, nicht wählen zu müssen.
Gerade in Deutschland wurden viele Menschen lange dazu gezwungen, pro forma ihre Stimme abzugeben. Ein sehr starkes Argument dafür, dass hierzulande Menschen aus Überzeugung wählen gehen sollten, weil sie sich für eine Partei entscheiden oder eine andere Partei verhindern wollen, weil sie mit ihrer Stimme ein Statement setzen möchten und ihr politisches Leben gestalten, frei von Zwang.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema: Dem Nichtwähler auf der Spur. Immer mehr Deutsche verzichten auf ihr Wahlrecht. Eine Sendung von Katharina Kühn, Redaktion Sabine Strasser.